Make Art Great Again, der Titel oder auch der Claim für unsere Podcast-Reihe. Man könnte sagen, auch Bubble Talk vielleicht, wenn ein Kunstwissenschaftler und ein Künstler in ihrer Blase über die schönste Sache der Welt reden, nämlich Kunst. Vielleicht würden Psychoanalytiker sagen, es hat was Inzestuöses. Ja, das hat es auch, wenn man unser Titelbild anschaut. Der Künstler mit einer Cap, keine Basecap übrigens, mit der Aufschrift Make Art Great Again. Das stammt eigentlich von Truckern, glaube ich, diese Cap. Der Kunstwissenschaftler mit einem T-Shirt der Frankfurter Hauptschule, Künstlerkollektiv. Schade, dass man Kunst nicht ficken kann. Und das ist das Setting, was die Zuhörerin jetzt in den nächsten Podcasts und auch in diesem ersten Podcast eben erwartet. Wir reden über Kunst. Wir reden über Kunst. Aber wir reden natürlich auch über das Umfeld der Kunst. Und als ich dich zum ersten Mal mit dieser Cap gesehen habe, ist mir natürlich gar nicht aufgefallen, dass da Make Art Great Again draufsteht, weil es natürlich die berühmte Cap ist, die Donald Trump immer getragen hat mit dem Slogan Make America Great Again. Das einzige Problem, was ich hatte, nachdem ich bis drüber nachgedacht habe, war natürlich die Frage, wann war die Kunst eigentlich jemals groß? Also die Forderung Make Art Great Again setzt ja voraus, dass Kunst mal eine gewisse Größe hatte, vielleicht auch eine gesellschaftliche Bedeutung, die dann im Laufe der Zeit geschwunden ist und jetzt wiederbelebt werden sollte. Und ich habe überlegt und überlegt und muss sagen, ich habe eigentlich keinen Zeitraum gefunden, in dem die Kunst groß war.
Ja gut, so eine Zuschreibung kann man ja auch mit Amerika machen. Das ist ja immer ein subjektiver Eindruck. Wann war Amerika groß? Unter welchen Kriterien oder welche Kriterien? Bildet sich Größe oder wofür steht Größe? Steht es nur für wirtschaftliche Macht, Größe, für geopolitische Macht und so weiter? Ich glaube, man kann auch für eine Zuschreibung von einem Land mit dem Attribut Größe kann man eine ähnliche Frage stellen. Aber ich gebe dir natürlich recht, ja.
Ja gut, Amerika war eine Supermacht. Also das muss man sagen, die Kunst war vielleicht nie eine Supermacht, beziehungsweise man müsste einen Schritt zurück tun und fragen, was wir eigentlich unter Kunst verstehen. Ja, oder was ich getan habe, habe ich einen neuen Beitrag geschrieben für ein Handbuch für Designwissenschaften mit dem Titel Design als Kunst. Was unterscheidet eigentlich Kunst von anderen gesellschaftlichen Teilsystemen? Was unterscheidet meinetwegen Kunst von Design? Kunst war lange Zeit nichts anderes als Design, wenn man zum Beispiel jetzt dem Philosophen Boris Kreuz folgt, der gesagt hat, das war Herrschaftsdesign, das war Religionsdesign. Ja, es war vielleicht auch ein schmückendes Beiwerk. Und wann beginnen wir eigentlich wirklich, diese Bereiche Kunst und Design zu scheiden? Beziehungsweise wann wird die Kunst und eben nicht nur eine Technik, ein Handwerk, ein Design, ein Propagandamittel? Das ist es tatsächlich immer
gewesen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. War es auch immer ein Propagandamittel?
Ich würde argumentieren, ja.
Okay.
Ja, ist es immer die schönste Sache der Welt gewesen? Schwierig, ja. Also Herrschaftsdesign und Religionsdesign sind vielleicht die zwei Bereiche, die am prominentesten gewesen sind. Und es gibt ein einschneidendes Erlebnis und da kann man tatsächlich die Kunst beginnen lassen, das, was wir unter moderner Kunst beginnen, das ist nämlich die Französische Revolution. Mhm. Die Französische Revolution, die die Zäsur setzt und sagt, ab dem Moment ist alles das, was ein Herrschaftsdesign für den Adel war, was für die Monarchie Herrschaftsdesign war, was auch für den Klerus das Herrschaftsdesign war, wird ästhetisiert. Die Revolutionäre haben nämlich was sehr Raffiniertes gemacht. Sie sind nicht zu einem Bilderstrom übergegangen. Sie waren keine Ikonoklasten und haben gesagt, wir zerstören diese Zeichen ehemaliger Herrschaft, sondern wir defunktionalisieren die.
Umdeuten.
Wir setzen die außer Kraft, wir ästhetisieren die.
Okay.
Ja, die verlieren ihre Bedeutung, sondern sie sind jetzt Dinge, die ich betrachten kann und vielleicht an denen ich erkennen kann, wo ich denn herkomme oder wie sich die Menschheit entwickelt hat. Auf jeden Fall ist in dem Augenblick ein ägyptischer Sarkophag oder eine Nike von Samothrake oder auch ein Porträt eines Herrschers eben kein Propaganda, keine Propaganda mehr für die Sache, sondern es wird ästhetisiert, es wird defunktionalisiert, es wird eingereiht in eine Reihe von Objekten, die letztendlich ihre Funktion verloren haben. Das ist die Geburtsstunde der modernen Kunst. Man kann sie gut festmachen, das war 1793, als nämlich der Louvre eröffnet wurde. Als man gesagt hat, der Louvre ist nicht mehr der Palast des Königs, sondern der Louvre gehört der Öffentlichkeit, gehört dem Bürgertum. Und die große Galerie, die vorher schon angelegt wurde als eine Kunstkammer oder auch als eine Gemäldegalerie, die wurde der Öffentlichkeit geöffnet und nun plötzlich allen
zu. Und vorher war sie das nie?
Vorher war das eine Sammlung des Monarchen, der natürlich das für repräsentative Zwecke eingesetzt hat, wie viele Kunstkammern natürlich voreingesetzt wurden. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des modernen Museums. Ja, wir treffen auf defunktionalisierte, ehemalige Designobjekte, Herrschaftsdesignobjekte, die nun als Kunst auftreten. So, da hätte man schon mal einen Punkt gemacht, wo man sagt, die Geburt der modernen Kunst ist der Folge. Es gibt zwei, sagen wir mal, Väter der modernen Kunst. Das eine ist Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der Philosoph Hegel, der die Theorie geliefert hat. Und das andere ist Napoleon, der einfach diese Galerie erweitert hat auf seinen Feldzügen, auf seinen Beutezügen, erst der Italienfeldzug, dann Ägypten und so weiter. Und dieses Reservoir letztendlich aufgefüllt hat als ein Ort, an dem man vergangene Epochen letztendlich bestaunen kann. Das war so die
Funktion. Also Raubkunst.
Also Raubkunst. Ja, wir sind wirklich in aktuellen Bereichen. Das andere, was mir noch einfiel zum Thema Make Art Great Again, war natürlich der Lockdown und die Pandemie. Mhm. Wo man gesagt hat, Kunst hat einen extrem hohen Stellenwert in der Gesellschaft, vermeintlich. Plötzlich kommt eine Pandemie, es kommt zu einem Lockdown. Und das allerletzte, was wirklich noch eine Bedeutung hatte, waren Kunst und Kultur. Das war ja geradezu erschreckend. Also Künstlerinnen, die ihren Job nicht mehr ausüben könnten, noch Kunstwissenschaftler, die gewohnt waren, dass sie zu Vorträgen eingeladen, plötzlich nicht mehr auftreten können. Also alle waren irgendwie ja, desorientiert. Also wenn man schon diesen Slogan verwenden will, Make Art Great Again, dann wäre das der Versuch, wie könnte sich die Kunst eigentlich nach so einer Pandemie wieder neu aufstellen. Ich dachte, es ist ja fast schon wie bei dem Recht auf Kriegsdienstverweigerung, dass genau in dem Moment, wo es am dringendsten gebraucht wird, wenn nämlich Reservisten eingezogen werden oder wenn überhaupt Soldaten eingezogen werden, dann in Anspruch genommen werden und dann stellt man fest, dass die Kreiswehrersatzämter, so hießen die früher, total überlastet sind und gar nicht mehr, man ist dann praktisch schon eingezogen, noch bevor überhaupt man dieses Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung in Anspruch nehmen kann. So sieht es mit der Kunst auch ein bisschen aus. In dem Moment, wo wir sie am meisten gebraucht hätten, als ein Ort der Reflexion, als ein Ort, wo wir diskutieren über das die Kommune, ja, das, was uns gemeinsam betrifft, war sie außer Kraft gesetzt. Das war eigentlich erschreckend und niemand hat die Kunst vermisst in dem Augenblick. Also wir haben ganz viele Dinge vermisst, aber Kunst und Kultur waren nicht an erster Stelle, sagen wir es mal so. Mhm.
Ja, und jetzt ja ist gut, es gab ja dann so eine Transformation, da ist ja dieses Phänomen aufgetreten der NFTs, also das heißt, aber da ist die Kunst zum Spekulationsobjekt geworden. Das war ein kurzes High und ich glaube, jetzt ist das mehr oder weniger wieder komplett verschwunden. Das war ja auch noch die Phase der Niedrigzinspolitik und genau, da gab es plötzlich eine Explosion, aber die war halt mit monetären Dingen verknüpft und nicht mit Inhalten.
Vielleicht sollten wir kurz überlegen, bevor wir weiter ins Detail gehen, was eigentlich Kunst groß macht. Was könnte Kunst vielleicht zu einem ausgezeichneten gesellschaftlichen Teilsystem machen, wenn man systemtheoretisch mal so nennen möchte? Oder ist das vielleicht auch eine Hybris, eine Überheblichkeit unserer Zunft? Die meinen wir, dann habe ich vorher gesagt, wir beschäftigen uns mit der schönsten, mit der wichtigsten Sache der Welt.
Ja.
Wie siehst du das?
Naja, ich habe schon das Gefühl, und das ist ja auch einer der Gründe, wieso ich tue, was ich tue, dass das, was man der Politik vorwirft, so eine Entrücktheit, so ein Elfenbeinturm, dass das im Bereich Kunst auch ist. Und das mache ich fest an Dingen. Ich habe Fotografie studiert, das heißt, ich habe eine gewisse Vorbildung auch, keine sehr tiefgehende, aber auch eine etwas kunstwissenschaftliche Vorbildung. Aber wenn ich in ein Museum gehe und in vielen Fällen brauche ich einen Medientheoretiker, der mir erklärt, oder einen Kunstwissenschaftstheoretiker, der mir erklärt, was ich da sehe, dann halte ich das so ein bisschen für problematisch, weil wie soll es dann erst Menschen gehen, die überhaupt keine Vorbildung haben? Wie können die dann das, was sie sehen, dechiffrieren? Und das halte ich für eine arrogante Position und eine schwierige Position. Das ist meine persönliche Sicht. Du magst dem widersprechen. Für mich ist es so. Und deswegen ist mein Ansatz, Dinge barrierefrei zu machen. Das heißt, Fotografien oder die Interaktivität meines Projektes, also Fotografien mit anderen Medien, also zum Beispiel mit Musik zu versehen und über das zum einen einen barrierefreien Zugang zu dem, was die Menschen sehen, zu schaffen und gleichzeitig aber auch den Versuch zu unternehmen, dass nicht meine Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern dass meine Arbeit nur dazu dient, was zu erreichen, dass der Betrachter sich selbst mit sich selbst konfrontiert wird. Das ist so der Ansatz, den ich da verfolge. Und ja, das gab da halt so ein paar Schlüsselerlebnisse mit Kunst, wo ich gemerkt habe, es geht auch anders, wo ich gemerkt habe, wie ich gefesselt bin, wie das was mit mir auch körperlich gemacht hat. Und solche Momente versuche ich entstehen zu lassen.
Ja, das sind genau solche Glücksmomente, die ja. dann immer beschrieben werden, weil ja. die Kunst natürlich anders als zum Beispiel ein Buch oder ein Text, den du ja. jetzt gerade gesagt hast, also Kunstwerke, ja. die eigentlich das Theorie-Kostüm brauchen. Boris Reuss hat auch mal gesagt, dies ist wie ein Bikini, was wir praktisch um diesen Körper der Kunst ja. machen. Ja, das sind die Titel, das sind die Beschreibungen. Das ist natürlich diese Vorannahme, dass Kunst direkt auf uns wirken kann. Also Kunst kann ungefiltert über unsere Sinne auf uns wirken und dann ein Gefühl, eine Entrückung letztendlich. Und das ist eine sehr traditionelle ja. Auffassung, ja. fast schon eine kunstreligiöse Auffassung, okay. die irgendwann auch mal entstanden. Staunen, nennen wir das Staunen. Also ja. wenn wir jetzt in den Bereich der Ästhetik gehen, dann ja. kommt dann natürlich...
Und ich würd's für mich wäre es eine Irritation auslösen. Das ja. kann ja damit auch verbunden sein.
Oder das, was eine ja. klassische Ästhetik machen würde, würde sagen, das ist ein interesseloses Wohlgefallen.
Okay, okay, okay.
Hegel hätte es vielleicht genannt, das sinnliche scheinende Idee, also die okay. Sinne spielen eine sehr, sehr große Rolle. Man könnte auch von dem Erhabenen sprechen, mhm. ja, oder von der Ästhetik des Schreckens vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall sind das Momente, wo ich eben, ja, durch Gefühle aufgerüttelt werde. Das ist das, ja. was man Kunstwerken nach wie vor unterstellt, wenn man ihnen unvoreingenommen entgegentritt oder auch wenn man vielleicht durch Kontemplation sich ihnen annähert. Man ist in einem Museum, dort ist es erfahrungsgemäß ruhig, also man ist kontemplativ ja. und dann springt sowas über. Mhm. Malevich hat es mal als visuelle Bazillen genannt. Also man ja. wie sozusagen, man wird auf eine komische Art und Weise infiziert.
Das ist ein Virus und trägt, wieder, ja.
Ja, ja, und ja. zwar auf einer unterschwellig. Das ist das Entscheidende mhm. für Malevich gewesen, dass diese visuellen Bazillen ja. einen sozusagen verändern. Ja, das ist vielleicht das Vorurteil. Ja,
aber tatsächlich, das was wie du es gerade beschreibst, das war mein wirklich erstes krasses Erlebnis mit Kunst, was eigentlich so mein künstlerisches Schaffen noch beeinflusst war, als mich meine Mutter in diese Max Beckmann Retrospektivausstellung nach Frankfurt ins Städel Museum mitgenommen hat, stehe ich vor einem Gemälde, was nicht besonders groß war, es zeigt das Selbstporträt des Malers selber. Und ich stehe da und bekomme Gänsehaut und bin total irritiert. Das heißt, unterschwellig, weil ich gar nicht merke, was mit mir passiert. Diese Irritation war so groß, weil ich wusste in dem Moment nicht, dass das Bild ausgelöst ist. Erst später bewusst geworden. Aber das war eine Kraft, die ich gespürt habe, die unglaublich war. Und später ging es mir dann nochmal mit Arbeiten von Richard Avedon so. Und genau, also das ist sehr gut beschrieben von Malevich,
sagt es. Die Frage ist nur, wo kommt es her? Ich meine, bevor diese Zäsur da war, bevor das Museum mehr oder weniger der Ort war, an dem wir uns Kunstwerken genähert haben, war es natürlich ein religiöser Andersraum, das könnte eine Kirche gewesen sein. Ja, da war diese Wirkung natürlich auch direkt. Ich sehe das Herrscherporträt und ich ich bin nicht ergriffen von dem Herrscher, aber ich weiß, was es mir sagen will.
Ja.
Ja, es ist eine Demonstration von Macht. Ich brauche keine große Beschreibung, sonst würde ich ja Kunst als Propagandamittel vielleicht gar nicht einsetzen an der Stelle. Und bei dem religiösen Design ist es natürlich genau das Gleiche. Es sollte mich überzeugen an Jesus Christus oder an Gott oder sonst eine jenseitige Welt zu glauben, was sehr effektiv auch funktioniert hat. Ich glaube, die Zäsur ist tatsächlich diese Ästhetisierung und diese Defunktionalisierung von dem Designcharakter, den Kunst bis dahin hatte. Und dann ist die Frage, was musste an die Stelle gesetzt werden? Ja, also Kunst hatte plötzlich nicht mehr diese religiöse Funktion, ja, diese Ergriffenheit vielleicht, war keine Kunstreligion mehr. Also Religion wurde ja zum Beispiel in der Romantik durch Kunstreligion abgesetzt. Es gab aber auch nicht mehr dieses Kunstideal, Anmut und Würde, was man so in der Klassik vielleicht hatte, das wurde dann immer wieder aufgewärmt, ja, in Hoffnung, also dass diese Kunst dann doch dieser außergewöhnliche, dieser exzeptionelle Bereich ist, in den wir uns sozusagen retten können vor den Zumutungen der Wirklichkeit oder des Alltags.
Zumutungen der Wirklichkeit, das ist sehr schön, ja.
Das funktioniert zu Beginn des 19. Jahrhunderts vielleicht schon noch, aber ab spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts wird's halt irgendwie brüchig, da wo man sagt, wo die Moderne anfängt, wo der Künstler plötzlich so ein isoliertes Subjekt ist, jede Art von Auftraggeber ist verloren gegangen, das Bürgertum kommt noch ein bisschen in Frage als Sammler, aber letztendlich ist genau das eingetreten, was du vorher beschrieben hast. Die Künstler befinden sich isoliert in Elfenbeintürmen und überlegen nun eigentlich, was ist eigentlich die Funktion von Kunst? Ja. Wozu ist Kunst eigentlich da? Da beginnt eigentlich, glaube ich, die moderne Kunst. Ja. Und die ganzen Irritationen, die mit der modernen Kunst verbunden waren. Das muss man auch ganz, ganz klar sehen. Ich würde sagen, nach 1945 hat man den Versuch nochmal unternommen zu sagen, dass Kunst was Demokratisierendes hat, ja, das ist was mit dem Humanen zu tun hat. Ja.
Ja.
Das war lange Zeit den Nimbus, den Kunst dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Ich würde sagen, es wurde wieder, es wurde refunktionalisiert. Plötzlich hatte Kunst wieder eine Funktion. Ich denke jetzt an den abstrakten Expressionismus nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwelche gestisch gemalten Bilder, die plötzlich im Gegensatz im großen zwischen den beiden Blöcken, Sowjetunion und Amerika, plötzlich als Zeichen der Freiheit galten. Ja, also wie konnten plötzlich irgendwelche Drip-Paintings von Jackson Pollock oder irgendwelche großen gestischen Abstraktionen von Künstlern wie Franz Klein oder so, wie konnten die plötzlich für Freiheit stehen? Also plötzlich wurde die Kunst wieder aufgeladen, sie wurde wieder in so einen propagandistischen Rahmen hineingebracht. Ja? Und zwischendurch habe ich überlegt, welcher Bereich könnte es eigentlich sein, wo die Kunst great ist. Ja? Die Kunst ist da, glaube ich, groß, wo sie nur Kunst ist. Kunst ist und nichts anderes als Kunst. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon erreicht haben. Das ist dieses L'art pour l'art. Kunst um der Kunst willen, Art for Art's sake, egal wie man es nennt, also autonome Kunst.
Ja.
Autonome Kunst ist der Bereich, wo ich mich nach wie vor am wohlsten fühle, wenn es um die Größe von Kunst geht. Deine Arbeiten sind aber, glaube ich, mehr so im Umfeld des politischen Aktivismus angesiedelt. Also Aktivismus jetzt nicht in Form von irgendwelchen Transparenten, die hochgehalten werden oder von Schildern mit Aufschriften. Aber natürlich, sie sind nicht Kunst unter Kunst willen.
Das könnte ich so nicht sagen. Also das glaube ich nicht pauschal so sagen zu können, weil auch wenn der Funke, die Initialzündung für das Projekt You Are Here at Loud Cuckoo Land tatsächlich mit Beginn die ersten Landschaftsaufnahmen initiiert wurden von dem Aufkommen der sogenannten identitären Bewegung und der Fragestellung, was ist für mich Heimat, hat sich das schon so verselbstständigt, weil ich war davor als Fotograf, hatte ich jetzt keine besondere Affinität zu Landschaften, also nicht so ausgeprägt. Eigentlich habe ich immer mehr Menschen porträtiert, das war so mein Steckenpferd. Und auch meine große Leidenschaft ist es auch heute noch, aber da hat sich schon eine Liebe zur Landschaftsfotografie entwickelt und der Antrieb war schon, das Schöne und die Ästhetik zu suchen und aber das gespiegelt mit meinem Inneren irgendwie. Also das war schon so eine, das könnte ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde jetzt mich auch nicht als politischen Aktivisten sehen, obwohl ich Manifeste schreibe und mittlerweile durchaus sehr politische Arbeiten mache. Aber das ist dann das, wo ich gesagt habe, okay, das ist mein politischer, wie soll ich sagen, das ist mein gesellschaftlicher Auftrag in einer Phase, wo ich sehe, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Social Media verbreitet, über Social Media hat Fake News, Propaganda ein ganz, ganz leichtes Spiel. Und ja, und da habe ich einfach eine Verpflichtung gesehen, also auch der Gesellschaft dafür, dass ich das tun kann, dass ich frei Kunst machen darf, fühle ich mich privilegiert und als Dank stelle ich mich ein Stück weit in den Dienst der Gesellschaft und versuche Dinge einfach mit meinem Blick sichtbar zu machen, ohne es geht nicht immer darum, Antworten zu geben, sondern einfach Dinge sichtbar zu machen, ja. Aber viele Arbeiten, die mache ich einfach aus dem Spieltrieb heraus zu gestalten. Also insofern, die Dinge vermischen sich da, ja.
Da steckt natürlich eine Menge jetzt im Gepäck, würde der Kunstwissenschaftler oder auch Psychoanalytiker sagen. Da ist eine Menge, das wir an der Stelle reden müssten. Das eine ist natürlich diese Romantisierung der Landschaft. Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, wie eine Landschaft gewirkt hat, bevor sie romantisiert wurde. Also bevor Landschaften schön waren, bevor Landschaften vielleicht Heimat waren. Ja. Also bevor es die Idee einer schützenswerten Umwelt kam. Bis dahin war das einfach ein bedrohlicher Bereich. Also wenn ich als Bergbauer in den Bergen gelebt habe, dann waren die Berge immer, immer bedrohlich. Ja, ja, wie die Menschen eigentlich nicht im Mittelmeer gebadet haben. Also das ist auch so ein Phänomen des Tourismus. Und wann fing das an? Und natürlich, ich glaube, man kann es tatsächlich mit dem Beginn der Ästhetik festmachen. Man kann es mit Kant als Höhepunkt festmachen, das interesselose Wohlgefallen, das man hat, etwas hat, also das ohne Geschmack sozusagen, dem Ganzen, also ein Geschmack, ein anderer Geschmack, als wenn ich jetzt ein Glas, es ist ein interesseloses Wohlgefallen, was ich entwickle an der Kunst. Und das ist eine Ästhetisierung von Landschaft, die wir sozusagen im Gepäck haben, ja. Vielleicht wie die gleiche Idee, dass die Kunst frei ist, frei zu tun, was sie ist. Du hast gesagt, es ist ein hohes Gut, das ist im Gesetz verankert. Ist das Kunst und Wissenschaft als ausgenommene Bereiche in der Gesellschaft oder als besonders wertvoll geschätzte Bereiche eben frei sind? Das funktioniert für mich nur dann, wenn tatsächlich dieser Raum der Kunst auch ein Raum bleibt, der sich nicht zu stark mit den gesellschaftspolitischen Themen vermischt. Ja, da fangen zumindest die Probleme an. Ich weiß, dass die Geschichte der zeitgenössischen Kunst oder der Kunst nach 45 ein bisschen anders natürlich verlaufen ist, aber diese Idee von einer autonomen Kunst, von Kunst um der Kunst willen, die wird ja am prominentesten von jemand wie Jonathan Mese propagiert, der sagt, Kunst ist ein Raum, als ob in diesem Raum ist alles erlaubt. Das ist, glaube ich, das, was ihn so wichtig macht. Das ist ein experimenteller Raum. Ja. Hier sind Dinge erlaubt, die in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen eben nicht erlaubt sind.
Ja.
Ja? Ja. Also berühmte Beispiele von Jonathan Mese sind, ein gespielter Krieg ist kein Krieg.
Ja.
Ja, also ein Krieg auf der Leinwand ist kein Krieg. Es ist ein Krieg im Film. Und das kann man natürlich auf viele, viele andere Bereiche übertragen. Das ist natürlich im Theater, wenn jemand auf einer Theaterbühne erschossen wird, gehen wir in der Regel nicht davon aus, dass es sich hier um einen Mordfall handelt, sondern es handelt sich um einen gespielten Mord. Also diese Idee eines Raumes als Objekt, finde ich, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch aktuell ganz, ganz wichtig.
Ja, und vielleicht hat es auch noch eine andere Funktion, nämlich der des Entwurfs einer Utopie, an der wir unsere Realität bemessen können und schauen können, wollen wir so überhaupt leben? Ja. Oder gibt es vielleicht einen Gegenentwurf? Gibt es Alternativen? Also für mich persönlich, aber auch für eine Gesellschaft. Und das ist ja gerade auch wieder so prominent geworden, wenn man sich den ersten Blade Runner nochmal vor Augen führt. Jetzt ist ja eine neue Version vor 2 Jahren gekommen, die ich leider noch nicht gesehen habe. Aber wenn man dann schaut, was heute, wir sind an der Schwelle von künstlichen Intelligenzen und wie auch diese Dystopie eingeholt worden ist und sich vieles erfüllt hat und ja, ist beängstigend einerseits, aber deswegen halte ich für solche Gegenentwürfe für sehr wichtig. Freie Gegenentwürfe, ja.
Auch da ist die Frage, wann hat das angefangen? Ich meine, man kann schon sagen, das hat spätestens begonnen an der Stelle, wo die Revolutionen gescheitert sind, wo vor allen Dingen die bürgerliche Revolution gescheitert ist, 1848, wo es zu einer Restauration kam und man sich dann, ich würde es jetzt mal sagen, in so eine Art Wolkenkuckucksheim geflüchtet hat und dort nun eben sitzt und seine schönen gesellschaftlichen Utopien entwirft, von denen man weiß, dass sie niemals gesellschaftlich realisiert werden können. Also das ist auch so ein Rückzugsort, die Kunst, in der eben, naja, alternative Räume gedacht werden, die in der Regel eben auch alternative Räume bleiben. Ja, das könnte man natürlich der Philosophie genauso gut unterstellen. Ja, und das kann man auch sehr gut festmachen historisch an eben dieser gescheiterten bürgerlichen Revolution in Frankreich und in Deutschland, als es eben diesen großen Rückzug in die Kunst gab, in den Elfenbeinturm. Der Kunst, den wir dann natürlich zwangsläufig wieder verlassen mussten. Ja, die gesellschaftlichen Ereignisse, also vor allen Dingen der Erste Weltkrieg als eine große Zäsur, haben natürlich dazu gezwungen, diese Rolle der Kunst nochmal ganz stark zu hinterfragen. Das war ja eigentlich das, was die künstlerischen Avantgarden gemacht haben. Sie haben versucht, diese bürgerliche Institution Kunst, so nennt man das im Bereich der Theorie, zu zerstören. Ja, die Institution Kunst zu zerstören, indem sie sie entlarven. Ja, ich denke an die futuristischen Serenaden, ja, die Publikumsbeschimpfungen und solche Dinge, die ja auch eine Tradition in der Kunst im 20. Jahrhundert haben, ja, so eine gewisse bürgerliche Vorstellung von Kunst eben entlarvt wurde. Also alle diese Künstler, wie du sie genannt hast, Beckmann oder so, waren natürlich absolut antibürgerlich. Das waren keine Bürger, auch wenn man sie dann auf Fotos in Anzügen sieht oder so im bürgerlichen Habitus. Das war immer eine sehr, sehr kleine Gruppe, die einen absolut antibürgerlichen Gestus gepflegt hat. Picasso, also ne, das ist... Mhm. Aber auch da die Frage, wann beginnt eigentlich diese extreme Wertschätzung der Kunst nach 45 wieder ihre Wirkung zu entfalten? Ja.
Das kann ich dir nicht beantworten.
Wir sind heute so ein bisschen desorientiert, glaube ich. Das ist eben diese Frage nach der Größe der Kunst, ja, die wir beide, glaube ich, ein Stück weit voraussetzen, die aber, wenn man sich so den Gang der Welt anschaut, vielleicht nicht diese tatsächliche Größe bekommen. Es ist nicht mal ein Wirtschaftsfaktor. Man kann nicht mal sagen, mit dem Aufkommen der Kunstmessen Ende der 60er Jahre wird Kunst zumindest ein gewisser Wirtschaftsfaktor. Natürlich sind wir immer wieder erstaunt über die Millionen, die für Bilder der klassischen Moderne aufgerufen werden, auch für zeitgenössische Künstler, aber im Vergleich natürlich zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, zu anderen gesellschaftlichen System sind das natürlich Peanuts, wie man so schön sagen würde. Mhm. Ja. Aber nochmal die Frage an dich. Du hast vorher sogar von einem Auftrag gesprochen, Kunst zu machen. Wer hat dich denn beauftragt, die Kunst zu machen? Also wer ruft dich an, müsste man fast schon heideggerianisch sagen. Wer wehst dich an, dass du sagst, meine Aufgabe ist, ein Künstler zu sein? Und nicht.
Also, da hat mich gar nichts angerufen. Ich habe mich vor 2018 auch nie als Künstler gesehen. Ich habe auch nie über mich als Künstler gesprochen. Das habe ich mir erarbeitet letzten Endes so ein Stück weit. Das ist entstanden über das Fotografieren, das Bildermachen und Bilder zeigen und auch Bilder so zeigen, wie ich sie in einem modernen Kontext sehe, nämlich Bilder durch Soundscapes zu ergänzen, um die Wirkweise zu verändern und zu verstärken in Zeiten von, ich weiß, du siehst das anders, aber ich sag's trotzdem, der kompletten Reizüberflutung, die ich sehe heute. Und dann das Feedback von Menschen zu bekommen, wo mich überrascht, dass meine Vorhersage oder meine Hoffnung über die Wirkweise meiner Arbeit, dass die eintritt. Und dass Menschen mir das Feedback geben, Also im Prinzip, dass die Idee, dass mein Bild der Trigger ist, für den Betrachter, sich selbst zu spüren, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, dass das funktioniert so ein Stück weit. Und daraus ist die Verantwortung gewachsen mit meinen Co-Künstlern zusammen, weil ich habe ja alleine begonnen und dann sind Musiker dazu gekommen, mit denen ich diese Soundscapes entwickle. Dann sind Freunde, die Film machen oder 3D machen, dazu gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, mit meinen fotografischen Mitteln bin ich viel zu limitiert und kann nicht das generieren, was ich eigentlich will. Es braucht also ein anderes Mittel noch dazu. Und so hat sich das verselbstständigt. Da ist auch eine Verantwortung meinen Co-Künstlern gegenüber erwachsen, aber auch ja die Verantwortung, dass ich sehe, okay, es macht was mit den Menschen, es macht was Positives, es beeinflusst sie nicht, sondern es triggert sie, sich selbst zu spüren, sich Gedanken zu machen und es konfrontiert sie mit sich selbst. Das funktioniert vielleicht nicht bei jedem, nicht jeder lässt sich da drauf ein, aber es funktioniert bei vielen und es funktioniert vor allem überraschend gut bei ganz jungen Menschen, aber es funktioniert auch bei sehr alten Menschen. Und daraus ist so ein Auftrag für mich geworden, okay, es kann was bewirken, was offen ist, was nicht manipulativ ist. Und ja, so ist das entstanden. Aber wie gesagt, nicht, weil ich schon immer gedacht habe, ich bin Künstler, sondern das hat sich entwickelt über das Tun und das Feedback der Menschen. So ist das entstanden.
Naja, jetzt die Frage, die Eingangsfrage war ja nach dem Unterschied zwischen Kunst und Design oder zwischen Kunst und Kultur. Und die Frage ist, ob diese Differenz überhaupt noch existiert heute. Also ob wir nicht irgendwas als Kunst bezeichnen, auf das diese Zuschreibung, auf das dieser traditionelle Kunstbegriff vielleicht gar nicht mehr zutrifft. Die Museen verändern sich.
Ja.
Die Museen haben ihren Anspruch total verändert. Also das ursprüngliche moderne Museum war ja die Idee, wie im Louvre, wie ich es beschrieben habe, ja, dass man den Gang der Menschheit, die Entwicklung der Menschheit nachverfolgen kann bis zu einem gewissen Punkt, an dem man eben jetzt steht. Also so eine Idee des Fortschritts, die natürlich auch was mit dem industriellen Fortschritt zu tun hatte. Jetzt haben sich die Museen ja total verwandelt. Mhm. Also Museen sind keine Orte mehr, in denen ich andächtig Kunstwerke anschaue. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die Museen geöffnet, wir setzen auf Partizipation, es werden Bürgerräte gebildet im Museum.
Großartig.
Alistair Hudson, der neue Vorstand des ZGM, spricht sogar von dem Museum, also von dem Useful Museum.
Wunderbar.
Was wunderbar ist, aber was natürlich eigentlich diese Kluft zwischen Kunst und Design, wie ich sie vorher beschrieben habe, ein defunktionalisierter Bereich, ja, und ein Bereich, der für bestimmte Zwecke eingesetzt wird, also die Zweckfreiheit der Kunst natürlich total in Frage stellt.
Das mag so sein, ja, aber ich denke, wir müssen das auch so ein Stück weit zulassen und aushalten. Wie gesagt, du hast gerade eben gesagt, es verändert sich, es transformiert sich. Vielleicht geht es irgendwie irgendwann wieder in eine andere Richtung, aber für den Moment halte ich das für einen sehr schönen und klugen Ansatz, um Diskurse auszulösen, um Menschen in Kontakt zu bringen, weil unsere Gesellschaft ist an einem Punkt, wo Spaltung eines der größten Probleme ist, also schwarz und weiß, nichts dazwischen. Und wenn ein Useful Museum es schafft, Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, zusammenzubringen und die wieder in eine Diskussion, in Gespräch kommen, dann halte ich das für eine wichtige Aufgabe. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Freiheit oder die Motivation des Künstlers, also l'art pour l'art, nicht konterkariert oder nicht ausschließen muss. Ich sehe da nicht unbedingt einen Widerspruch drin.
Entwicklung des Museums natürlich ganz wunderbar. Ja, ja. Ich arbeite auch mit vielen Künstlern zusammen, die in den 90er Jahren ja auch diesen Touch hatten, socially oriented zu sein, oder was Peter Weibel dann Kontext genannt hat. Also die Kunst öffnet sich sozusagen dem sozialen Kontext. Sie bekommt wieder sie bekommt wieder eine Funktion. Das war natürlich eine Vereinnahmung, vor allen Dingen von theoretischer Seite aus. Also Nicolas Bourriaud war der Autor, der dieses bekannte Buch Relational Aesthetics geschrieben hat und gesagt, alle die Künstler, die ich jetzt in meinem Buch nenne, die machen eben diese socially oriented, und zwar nicht nur Art, sondern Practices. Also man ist sogar weggegangen von der Idee, das Kunst zu nennen, sondern man spricht einfach nur noch von Practices. Und ich glaube, das ist das, was wir im Augenblick erleben. Ja. Wo man natürlich darauf reagieren kann, also jemand wie Bason Brock, aber auch Jonathan Mese wird natürlich darauf reagieren, dass man sagt, man übergibt natürlich die Kunst der Kultur. Also die Kunst wird wieder kulturalisiert. Das wird ein Bereich der Kultur, von dem sie vielleicht nie ausgeschlossen war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese kurze Phase der sage ich mal, der Abstraktion, der Kunst um der Kunst willen, der Kunst, oder wie es Clement Greenberg gesagt hat, die Kunst, die ihre eigenen Verfahrensweisen untersucht. Also Kunst untersucht ihre eigenen Bedingungen. Was macht eigentlich Malerei zu Malerei? Was macht Skulptur zu Skulptur? Also das war ja der Gang vor allen Dingen nach 1945. Dieses Spiel scheint sich ein Stück weit erledigt zu haben.
Ja, finde ich aber auch. Das war zu dieser Phase okay und notwendig vielleicht. Jetzt wäre es ein bisschen dünn, meiner Meinung nach.
Ja, du hast vorher gesagt, man reflektiert über irgendwas. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich Dinge einsetze. Ich komme nochmal auf den Clement Greenberg. Greenberg war der bekannteste Kunsttheoretiker in den 40er Jahren. Entsteht sein wichtiger Aufsatz Avantgarde und Kitsch. Nach 1945 war in Amerika wirklich der Kunsttheoretiker, der den ganzen abstrakten Expressionismus salonfähig gemacht hat. Und Greenberg unterscheidet Avantgarde und Kitsch so, dass er sagt, die Avantgarde, also das, was wir vielleicht unter Kunst um der Kunst willen, autonomer Kunst verstehen, untersucht die Verfahrensweisen der Kunst. Die will wissen, wie ist das gemacht? Wie erziele ich denn eine Wirkung? Hingegen der Kitsch eigentlich auf die Wirkung setzt. Der Kitsch ist genau das. Der Kitsch setzt ungefähr auf eine Wirkung. Wenn ich mir einen Picasso anschaue, dann frage ich vielleicht eher nach den Verfahrensweisen der Kunst. Ja, eine Multiperspektive. Wenn ich mir jetzt ein Bild, also das Beispiel von Greenberg ist immer Ilja Repin, ein sehr, sehr, sagen wir mal, bildhaft malender Maler, der so schöne Bauernszenen darstellt und so. Repin ist eigentlich das falsche Beispiel, aber Greenberg hat es gewählt. Der wirkt eben ohne Filter auf meine Sinne. Der wirkt auf mich, und das ist eigentlich das, was diese Kitsch-Komponente am Film ist. Ja, diese direkte Wirkung auf die Gefühle. Wenn wir jetzt über Reflexion sprechen, dann hat Kunst natürlich gute Kunst, man muss ja auch zwischen guter und schlechter Kunst vielleicht unterscheiden, eigentlich dieses Moment des Bruchs, ja, dieses Moment der Irritation, ja, wo dann wieder meine Zunft ins Spiel kommt, wo nämlich sowas wie eine Expertise gefragt ist, wie man dieses neue Kunstwerk, was eben irritierend ist, jetzt einzuordnen hat.
Ja, aber ich finde trotzdem, also, dass es auch Mischformen gibt, wo, das direkte Auslösen eines Gefühls es nicht ausschließt, dass die Arbeit trotzdem selbstreflexiv sich mit dem Medium Kunst auseinandersetzt. Aber ein reines Auseinandersetzen mit der Kunst, das wäre mir einfach zu dünn letzten Endes. Also in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Das war, wie gesagt, in den Nachkriegszeit war das mit Sicherheit ein wichtiger Ansatz, aber ich glaube, die Welt ist so multipolar geworden und so vielfältig, und es gibt so viele Dinge, die betrachtenswert sind. Das wäre mir einfach zu wenig. Und ich glaube, es gibt was dazwischen, was vermittelt zwischen Kitsch und Kunst irgendwie ein Stück weit. Und das sage ich vielleicht auch deswegen, weil, vielleicht ist manches, was ich tue, auch kitschig, aber ich schäme mich nicht dafür.
Wir haben vorher von diesen Differenzen gesprochen. Ja. die letztendlich überwunden sind. Und natürlich ist auch diese Differenz zwischen Avantgarde und Kitsch nicht zu halten gewesen. Ja. Wenn ich mir Arbeiten von Jeff Koons angucke, die für viele Menschen in diesem Bereich des Kitsches operieren. Wobei ich würde schon sagen, Koons ist jemand, der tatsächlich dann den Kitsch als Verfahren untersucht. Also das ist schon nochmal so eine Metaebene. Er ist natürlich kein Kitschkünstler, sondern er ist ein sehr reflektierter Künstler. Ja. Die Oberfläche ist natürlich eine Oberfläche, aber er ist ein Künstler, dessen Werke natürlich eine ganz andere Art von Reflexion auslösen, als das, was wir wirklich unter Kitsch verstehen würden. Ja, insofern ist...
Es hat auch sehr viel Humor, was er macht, und das schätze ich daran sehr. Und ich mag aber auch gleichzeitig die Ästhetik. Ich weiß noch, wie ich in Paris für meine High Noon-Serie in die Grand Palais, hinter dem kleinen Palais steht ja diese große Tulpenskulptur, die Hand mit den Tulpen. Es hat mich total geflasht, weil es war so hyperrealistisch und so groß. Also ich fand es fantastisch. Und ich mag auch die Fotografie, die daraus entstanden ist, sehr. Ja.
Aber nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage und zum Titel unseres Podcasts. Ja. Make Art Great Again. Ich habe das Gefühl, sie war nie so great.
Na gut, ich habe den Titel ja weniger gewählt, um diesen Inhalt zu untersuchen, sondern ich habe ja den Titel eher gewählt, auch weil, also im Moment ist ja Trump wieder überall präsent, und die Follower von Trump, die sind ja, die verehren ihn ja wie Heilige letzten Endes. Und das im Kontext von Social Media. Und Social Media ist was ich ja in meiner Arbeit in allen Bereichen untersuche. Das fand ich einfach einen interessanten Titel und auch eine interessante Ästhetik letzten Endes, weil ich tausche ja nur ein paar Buchstaben aus, und aber für ein Symbol, was jeder kennt. Und das fand ich sehr spannend. Und aber natürlich, dich interessiert natürlich die Frage, die sich daraus ergibt. Aber das war gar nicht mein primäres Ansinnen, sondern da war auch ein Stück weit vielleicht so Größenwahn drin, das Spiel mit Größenwahn.
Natürlich ist es,
weil ich
ist
mit meinen Co-Künstlern natürlich sage, unser Projekt, wir glauben dran, dass das irgendwann um die Welt geht. Und ja, genau, also ein Stück weit Größenwahn, wie Trump spielt mit. Ja.
Natürlich glauben wir dran, aber das Glauben ist das Problem. Das Glauben ist diese, glaube ich, diese kunstreligiöse Komponente, die aus der Romantik wir noch so ein bisschen, wie Daniel Richter hat mal gesagt, das tragen wir wie Hundekacke am Schuh mit uns noch rum. Ja, das ist wie so ein Hundehaufen, in den ich reingetreten bin. Diese Kacke kriege ich einfach nicht los.
Okay.
Vom Stiefel. Und so schleppen wir, glaube ich, relativ viel mit uns rum. Ich möchte nochmal zu einem Klassiker zurück. Und ich rette mich immer ein bisschen.
Schön gesagt. Da muss ich aber nachher noch lange drüber nachdenken.
Ich rette mich immer so ein bisschen zu den Klassikern. Und einer der Klassiker ist natürlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Mhm. Ja, der natürlich in seiner Ästhetik den berühmten Satz gesagt hat, dass die Kunst ein Vergangenes ist.
Ja, der Satz ein Vergangenes.
Ein Vergangenes. Also die Menschheit entwickelt sich, die Menschheit schreitet fort, das menschliche Wissen schreitet fort. Und auf diesem Gang der Menschheit, den wir nachverfolgen können, wenn wir eben durch das Museum gehen, wo die ganzen Kulturgüter stehen, die die Menschen bis dato geschaffen haben, wenn wir da so entgangen sehen, dann sehen wir, dass die Kunst einen wichtigen Moment hatte in dieser Entwicklung, aber dann eben abgelöst wurde, zum Beispiel durch die Philosophie oder durch die Wissenschaft. Also wenn Hegel von Philosophie spricht, meinte er immer die Wissenschaft. Mhm. Ja? Und sind Kunst und Wissenschaft frei, und diese hochgeschützten Bereiche durch unsere Verfassung. Und die Frage ist, ob die Kunst nicht wirklich in unserer Zeit mit dem Aufkommen von Social Media tatsächlich in Vergangenheit ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ich sage, du hast vorher Trump erwähnt. Ich kann natürlich Trump als Politiker sehen. Ich könnte ihn auch als Performance-Künstler sehen.
Ja, ja.
Das klingt immer ein bisschen zynisch, wenn man sagt, er ist ein Performance-Künstler. Ja. Weil ich dann alle Politiker als Performance-Künstler sehen kann und die Politik natürlich ein bisschen auf so einen performativen Charakter reduziere. Aber ich kann natürlich sagen, Social Media sind dafür geschaffen worden, dass jeder und jede von uns letztendlich performt. Ja, das ist, das ist wie eine große Bühne, die geschaffen wurde, auf der jeder also, performen klar. kann.
Wir
und jeder
alle
seine Performance natürlich ja. auch für extrem wichtig nimmt. Ob ich das jetzt an Klicks festmache oder an anderen Parametern, auf jeden Fall ist dieses Privileg der Künstler als Performance-Künstler hat sich damit ad absurdum geführt, weil nämlich alle mittlerweile ihr ja. Leben als
wir
als
leben eine, in einer Gesellschaft eine, voller als Influencer
als eine ja. Performance betrachten.
Ja.
Eben.
Ja.
Ja. Das wäre ein Moment, an dem die Kunst, wenn wir sie so denken, mhm. an ein Ende gekommen ist.
Mhm.
Ja. Und sich sozusagen auflöst auf einer großen Bühne. Und ist die Welt ja nicht so. Es gibt ja diese, es gibt ja die Realität. Ja. Es gibt die, die Realität mit ihren vielen, vielen Schatten. Ja. Es gibt nach wie vor Kriege. Ja. Es gibt Gewalt in der Gesellschaft. Also es ist nicht so, dass, dass tatsächlich dieses Ideal erreicht wäre, was zum Beispiel jemand wie Jonathan Mesa hat, dass ja. er sagt, die Realität verschwindet irgendwann in der Kunst. Alles wird nur noch gespielt. Ja. Alles wird nur noch gespielt. Ja. Dann wäre dieses Ideal der, der, der großen Performance vielleicht erreicht. Ich nenne es bewusst ein Ideal, weil Ideale natürlich die tolle Aufgabe haben, dass sie wie so eine Karotte sind, die vor uns hergetragen
wird.
Gut,
aber das ist ja auch die Vision, was die großen Konzerne haben, wie Meta, wie Apple mit der Vision Pro, dass wir uns ja als dass wir Süchtige in einer virtuellen Welt werden und diesen Zustand haben wir ja schon in Teilen erreicht. Also den habe ich ja schon erreicht, weil ich den ganzen Tag mein Handy mit mir trage und alle paar Minuten drauf schaue. Also dieser Zustand ist ja schon da letzten Endes ein Stück weit. Ja. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und
ich würde trotzdem argumentieren, dass Kunst immer den Bruch inszeniert. Ich würde nicht sagen, dass Kunst das Neue in die Welt bringt. Also diese Idee des Neuen war natürlich das, was die moderne Kunst angetrieben hat, die als dann klar wurde, dass der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen eben offensichtlich die gute Kunst ausmacht, als das zu viele Menschen verstanden haben und zu schnell klar wurde, wie man eigentlich das Neue produziert, hatte sich diese Idee des Neuen als Leitmotiv der Kunst natürlich auch wieder erledigt. Und die Frage ist, was an die Stelle getreten ist. Also ich glaube nicht,
ja, du hast ja gerade eben gesagt,
dass ich selbst in die eigene Falle tappen möchte. Aber große Kunst, gute Kunst, arbeitet tatsächlich mit diesem Bruch, glaube ich, mit dieser Irritation. Dafür ist sie da. Sie arbeitet mit dieser Irritation, sie arbeitet mit diesem Verstörenden. Wenn es um Gefühle geht, wenn es um Gefühlsduseleien geht, dann muss ich sagen, dann ist vielleicht der LSD-Trip besser. Dann ist auch die Idee gut. Dann kifft euch doch alle zu.
Ja.
Da seht ihr schöne Farben, da sind tolle Gefühle zu erleben. Oder betreibt Hochleistungssport, dann werden Endorphine ausgelöst. Ja. Alles das tut die Kunst nicht. Also wir haben, glaube ich, jetzt eine große Chance auch, das zu definieren, was die Kunst ist, in so einer Art negativen Theologie, indem wir einfach mal ausschließen, was so alles nicht mehr ist.
Mhm.
Ja? Indem wir mal ausschließen, was Kunst alles im Augenblick nicht mehr ist. Und dann kommt man auf diese sehr redundanten Formulierungen, wie sie eben Ed Reinhardt benutzt hat, aber auch Jonathan Mese benutzt, dass er sagt, Kunst ist Kunst und nichts anderes als Kunst. Ja, wie so eine Art Mantra. Vielleicht ist das ein Augenblick vielleicht auch mal der Besinnung oder der Pause, einer erneuten Zäsur, um wieder eigentlich mal drüber nachzudenken, was die Kunst eigentlich ausmacht, wenn sie denn überhaupt noch existiert und nicht schon längst ein Vergangenes ist, womit wir, glaube ich, auch leben sollten und könnten.
Mhm.
Ja? Aber diese Idee, Kunst als was Exzeptionelles zu betrachten, als eine quasi Religion, als ein Ideal, als ein Bereich, in dem sich das Menschliche besonders zeigt oder so, das hat natürlich, das ist die Hundekacke am Schuh. Also ich habe vorher,
glaube ich auch,
ich habe nach einem Bild gesucht, aber das ist das, was wir mit uns rumschleppen und das stinkt irgendwie so ein bisschen, das müffelt.
Ja,
das ist,
wie man
mit Hundekacke in ein Auto tritt und dann die Heizung an, es riecht halt irgendwie nicht mehr so gut.
Ja.
Da muss man aufmachen.
Ja.
Da muss man eben aufmachen, die Tür, dass Frischluft reinkommt und eigentlich vielleicht ist das ein schönes Bild. Ja, das ist das wir brauchen eigentlich frische Luft. Wir brauchen frische Luft in diesem Raum der Kunst und wir sehen viele gute Beispiele. Wir sehen sie ja. Wir sehen ja die Beispiele, wo das funktioniert und wo es nach wie vor funktioniert. Aber die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen von Kunst begeistert werden und möglichst viele Menschen von diesem visuellen Bazillen der Kunst verändert werden. Ich glaube, die müssen wir knicken. Also das hat die Populärkultur gezeigt. Das zeigt die Massenkultur, die ist einfach viel stärker. Mhm. Ja, das ist einfach viel stärker. Es mussten alle totalitären Regimes erleben, dass Hollywood stärker ist als alles, was sie an propagandistischem Material aufbieten. Und am Ende wollen sie alle Hollywood-Filme gucken oder wollen wir alle Hollywood-Filme gucken. Ja, also das ist das, was einem, glaube ich, vor Augen stehen muss, wenn man über die Größe von Kunst redet. Also Bescheidenheit. Bescheidenheit ist angesagt, vielleicht auch ein gewisser
Demut.
Zug mal wieder Demut. Ja, Demut,
so komisch das Wort ist, ich mag es trotzdem. Ja. Genau, ja.
Absolut.
Ja.
Bescheidenheit,
ja.
Demut.
Ja.
Das macht die Größe der Kunst vielleicht aus. Vielleicht ist das ein
guter, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Wir haben noch nicht besprochen, aber wir sind natürlich auch in einem Podcast, aber es gibt natürlich auch das dazugehörige Video, haben wir noch nicht über unseren schönen Vulkan, den Vaporisator, möchte ich fast mal sagen, der uns hier immer wieder mit kleinen Rauchwolken, mit Frischluft vielleicht auch versorgt.
Ich habe es gerade eben gesagt, bevor wir angefangen haben, das aufzunehmen, nochmal, Robert, das war eins der schönsten Geschenke, was ich in meinem ganzen Leben je bekommen habe. Und ich habe ja dem August dann auch gleich ein Video geschickt und habe gesagt, oh, Christinson, dein Land kann mit euren Vulkanen machen, was ihr wollt. Ich bin jetzt unabhängig. Ich habe meine eigene Eruption zu Hause. Und er ist, glaube ich, neidisch geworden. Er fand es ganz großartig, ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Julian Kirschler, diejenigen, die ihn nicht kennen, seit Monaten versucht, einen Vulkanausbruch in Island zu fotografieren, und immer wenn die Flüge gebucht sind, bricht der Vulkan
oder erlischt aus, gerade oder wieder.
Eruption erlischt gerade wieder die Lava, erlischt gerade wieder deshalb dieses kleine Simulacrum eines Vulkans, wo man den Ausbruch vielleicht selber.
Und jetzt gerade ist er seit Wochen stabil da, aber jetzt kann ich gerade nicht, weil ich anderes zu tun habe.
Lassen wir es bei diesem Ausbruch.
Ja, lass es bei diesem Ausbruch.
Und schauen, wie die Reihe weitergeht, was für weitere Themen uns ins Einfallen in den weiteren geplanten Reihen. Das nächste Thema könnte das Unbehagen sein, der Raum des Unbehagens, die Ausstellung, auf die du gerade vorbereitest, sodass wir vielleicht über das Unbehagen sprechen sollten.
Danke sehr.